Ein Bericht von Ärzte ohne Grenze lautet: Zum ersten Mal seit dem Abschluss des EU-Türkei-Deals steigt wieder die Zahl der Geflüchteten, die auf den Inseln ankommen. Die neu ankommenden Menschen werden zu den Hunderten von Geflüchteten stoßen, die auf Samos und anderen Inseln festsitzen. Oftmals seit langer Zeit harren die Menschen dort in den überfüllten EU-Hotspots unter sehr schlechten Lebensbedingungen und ohne ausreichenden Schutz vor Gewalt aus. Es herrscht ein psychosozialer Notstand, medizinische Hilfe fehlt. Hilfe der Hilfsorganisationen ist vor Ort wie ein Tropfen auf dem heißen Stein, aber trotzdem sehr wichtig, wertvoll und unverzichtbar. Eine dieser Organisationen ist die Refugee Law Clinic Berlin, die seit Ende Februar dieses Jahres auf Samos Rechtsberatung anbietet. Jetzt am Telefon begrüße ich Armaghan Naghipour, Rechtsanwältin und Mitglied der Refugee Law Clinic Berlin. Armaghan ist vor kurzem vor Ort gewesen. Hallo Armaghan und schön, dass du für uns und unsere HörerInnen Zeit genommen hast.
Hallo, hallo Sen, ich freue mich sehr, in der Sendung zu sein und genau, grüße alle HörerInnen von Radio Flora.
Gut, Armaghan, bevor wir über deine aktuelle Erfahrung auf Samos sprechen, bitte stell die Refugee Law Clinic Berlin und besonders eures Projekt auf Samos vor.
Also grundsätzlich ist es so, es gibt ja in Deutschland mehrere Refugee Law Clinics. Also derzeit sind es ungefähr 30 Refugee Law Clinics, die es gibt in Deutschland. Das sind Angebote der studentischen Rechtsberatung für Flüchtlinge, daher eben der Begriff Refugee Law Clinic, obwohl das mit Klinik im medizinischen Sinne erstmal gar nichts zu tun hat, sondern vielmehr im rechtlichen Sinne. Und die widmen sich in unterschiedlicher Intensität dem Migrationsrecht. Manche Refugee Law Clinics fokussieren sich neben dem Asylrecht und dem Migrationsrecht im Ganzen auch zum Beispiel auf sozialrechtliche Fragestellungen. Und interessant ist vielleicht noch, dass die erste Refugee Law Clinic in Deutschland im Wintersemester 2007/2008, also vor 10 Jahren sogar, an der Universität Gießen entstand. Und zur Struktur dieser Refugee Law Clinics kann gesagt werden, dass sie sich unterscheiden in zwei Organisationsformen. Also einmal sind sie universitär organisiert und einmal sind sie studentisch organisiert. Und die universitären Projekte, die sind gekoppelt an die Organisationsstruktur von den juristischen Fakultäten der Universitäten. Also man ist jetzt die Refugee Law Clinic Berlin zum Beispiel, die ist gekoppelt an die Humboldt-Universität in Berlin und da dann zum Beispiel auch an einen bestimmten Lehrstuhl oder an eine bestimmte Professur. Und auf der anderen Seite das studentisch Organisierte der Refugee Law Clinic, das funktioniert im Wege eines gemeinnützigen eingetragenen Vereins. Also so wird das sozusagen betrieben. Jetzt zu der Refugee Law Clinic in Berlin hast du ja schon richtigerweise gesagt, dass die jetzt seit Ende Februar 2018 BeraterInnen hat, die auf Samos bei einem der Hotspots sozusagen, wie sich das nennt, und das Hotspot hat leider nichts mit Wi-Fi zu tun, sondern es geht wirklich um Geflüchteten-Camps, die eingerichtet wurden auf den griechischen Inseln, dort Rechtsberatung anbietet. Und das Projekt wurde erstmal in einer 6-wöchigen Pilotphase etabliert. Also da sind dann erstmal StudentInnen, aber auch Rechtsanwältinnen, die mit der Refugee Law Clinic Berlin zusammenarbeiten, erstmal vor Ort gewesen auf Samos und haben festgestellt, dass es da einfach einen unglaublichen Bedarf gibt an Verfahrensberatung vor überhaupt der Durchführung von den Asylanhörungen. Und seit April 2018 wurde dann das Projekt in ja, nachhaltigere Strukturen überführt und kooperiert zum Beispiel vor Ort auf Samos auch mit anderen Einrichtungen, mit anderen gemeinnützigen Einrichtungen und finanziert sich ausschließlich über Spenden. Genau, das erstmal zum Allgemeinen.
Genau, wie ist es, dass auf Samos angefangen wurde, weil viele Inseln gibt es in Griechenland dort, wo die Flüchtlinge ankommen?
Das ist richtig. Also auf Samos hat man festgestellt, dass es dort eben im Vergleich zum Beispiel zu anderen Einrichtungen auch noch auf Lesbos und auf Chios und so weiter, wo die Refugee Law Clinic auch zeitweise war, hat sich einfach auf Samos die Möglichkeit ergeben, mit einer dortigen Einrichtung, einem Verein, Samos Volunteers heißen die, eng zusammenzuarbeiten. Also vor allem auch die dortigen Räumlichkeiten zu nutzen von dieser Einrichtung da und einfach festere Strukturen zu etablieren. Und das war eben auf Samos dann besser möglich als auf den anderen Inseln, sodass man gesagt hat, okay, wir konzentrieren uns jetzt erstmal mit der Refugee Law Clinic Berlin auf diese Insel. Es gibt aber diverse andere Organisationen, die auf den anderen Inseln aktiv sind, aber auf Samos war es jedenfalls zu Anfang des Jahres, als man vor Ort war und geschaut hat, gab es einfach nichts, also gar keine rechtliche Beratung, die angeboten wurde, sodass man da eben diese Struktur besser gebrauchen konnte. Ne? Also die Hilfe war da schlicht einfach benötigt.
Wie ist die Kooperation von Behörde und die Leute dort, die zuständig sind für die Flüchtlinge mit euch?
Ja, das erweist sich als sehr, sehr schwierig, weil einerseits muss man sagen, klar, die Behörden wissen, je besser die Geflüchteten auf diese Anhörungen, also auf ihre Erstinterviews vorbereitet werden, und das werden sie, wenn sie rechtlichen Beistand haben, desto höher ist natürlich auch die Chance, dass sie diese Anhörung auch gut überstehen und dass es weniger Gründe gibt, sie abzulehnen, so wie es eigentlich ihre Menschenrechte auch vorsehen sollten. Das heißt, wir sind eigentlich den Behörden streng genommen eher ein Dorn im Auge, weil sie möchten, und das konnte ich jetzt aktuell auf jeden Fall sehr gut beobachten, sie möchten diese Verfahren so schnell wie möglich hinter sich bringen, und am besten wirklich ohne rechtlichen Beistand. Also das auf jeden Fall mit den Behörden, die die Anhörung machen. Also der Greek Asylum Service oder auch der European Asylum Service. Also das sind diese beiden Behörden. Da merkt man ganz klar, die Kooperation funktioniert nicht so gut. Dann, was sicherlich auch noch eine extrem große Schwierigkeit darstellt, ist der Zugang zum Camp selbst. Also vielleicht allgemein zu dem Camp, das da in Vati, also auf Samos, errichtet wurde. Dieses Camp wurde ursprünglich mal für, ich glaube, 700 Leute errichtet, 700 Menschen. Mittlerweile leben nach aktuellen Angaben vom UNHCR, also man kriegt immer wöchentliche Berichte vom UNHCR, mittlerweile leben da fast 3000 Menschen in einem Camp, was ursprünglich für 700 eingerichtet war. Das erklärt eigentlich schon von selbst, dass die Lebensumstände katastrophal sind. Wenn jetzt vielleicht von Anfang an da noch Container eingerichtet waren, wo die Menschen, zumindest die 700 Menschen, Platz haben sollten, sind es mittlerweile Zelte. Und jetzt ganz aktuell ist es sogar so, dass die Menschen, die ankommen, noch nicht mal mehr Zelte zur Verfügung gestellt bekommen vom UNHCR oder von den Campbetreibern selber, sondern teilweise sogar für diese Zelte selber zahlen müssen. Also man kommt in diese absurde Situation, dass wirklich geflüchtete Menschen, die alles zurückgelassen haben, auf dieser Insel ankommen und für ein Zelt in einem geflüchteten Camp, das sie unmenschlich behandelt, also ich denke, das kann man auch rechtlich vertreten, dass es unmenschliche Bedingungen sind, sogar noch ein Zelt bezahlen müssen. Also als würden sie ganz freiwillig in einem Zeltlager campen wollen. Also so eine absurde Situation ist selbst mittlerweile schon entstanden. Nochmal zu den anderen Behörden, die es gibt. Also es sind ja also es ist dieser Greek Asylum Service, also der griechische, sozusagen das griechische BAMF ist da involviert. Die sind, wie gesagt, also die sehen uns eher widerwillig. Vom Camp haben wir als RechtsberaterInnen keinen offiziellen Zugang. Also es gibt andere Organisationen, wie zum Beispiel die International Organization for Migration oder auch der UN-Flüchtlingsschutz, UNHCR, Kommissariat, die haben feste Standpunkte auf dem Camp. Aber wir bekommen nicht ohne weiteres Zugang zum Camp. Das heißt, zum Beispiel, wenn wir die Geflüchteten zu ihren Anhörungen begleiten wollen, schicken wir zwar vorab eben eine Meldung an das griechische Asylum Service und kündigen uns an. Aber ob wir tatsächlich dann an dem Tag auch wirklich Zugang bekommen, das hängt dann doch so ein bisschen von irgendwelchen unwägbaren Faktoren ab, die wir vorab nicht beeinflussen können.
Und wie nehmen die Flüchtlinge eure Beratung wahr? Wie werden ausgesucht die Flüchtlinge, die diese Beratung brauchen?
Ja, das ist eine sehr interessante Frage. Also es ist so, dass das auf jeden Fall sehr rege wahrgenommen wird. Aber natürlich erklärt ja unsere Problematik, die ich eben geschildert habe, dass die Information gar nicht an so viele Flüchtlinge geraten kann, dass wir eben Rechtsberatung vor Ort anbieten. Und jetzt kommt eben dieser Verein, also diese NGO, Samos Volunteers, die ich eingangs erwähnt hatte, ins Spiel. Denn Samos Volunteers hat auf Samos, also in Vati, in dieser kleinen Stadt, wo auch das Camp ist, die haben da so eine Art, man könnte es Kulturzentrum oder was nennen. Ne? Also die haben halt für ihre Organisation, haben die so ein kleines Zentrum errichtet. Das ist im Grunde auch einfach ein, ein relativ instabiler Bau, provisorisch eigentlich auch. Mittlerweile gibt es ein paar Gebäude, die dazugekommen sind. Eigentlich ist es in einem Container errichtet worden. Und da ist auch noch der größte Teil. Und das hat sich mittlerweile im Camp rumgesprochen. MitarbeiterInnen von diesen Samos Volunteers, die haben sogar auch Zugang zum Camp, aber auch nur für ganz bestimmte Aktivitäten, also zum Beispiel für Kinderbespaßung oder um Waschmarken irgendwie zu verteilen oder so, damit die Geflüchteten ihre Wäsche waschen können. Also für ganz, ganz wenige Aktivitäten haben die Zugang zum Camp. Und die Geflüchteten, die ja aus dem Camp auch raus dürfen, die sind ganz, ganz viel in dieser Einrichtung selbst. Und in der Einrichtung, mit der wir zusammenarbeiten, hängen dann unsere Zettel aus und sind wir auch ziemlich häufig, also da bieten wir regelmäßig Workshops an in verschiedenen Sprachen, also auf Französisch, weil viele Geflüchtete zurzeit aus Kamerun kommen oder eben auch Elfenbeinküste und auch auf Arabisch natürlich sind extrem viele Geflüchtete natürlich nach wie vor aus Palästina, aus Syrien, aus dem Irak, also da ist der Bedarf sehr groß. Und auch auf Farsi, was ich dann sozusagen jetzt auch gemacht habe in der Zeit, als ich da war. Und durch diese Workshops und überhaupt auch durch unsere Anwesenheit in der Einrichtung selbst und durch Mundpropaganda, also die Personen, die uns dann hören oder die mit uns sprechen oder die schon mal dann Beratung bei uns hatten, die geben das dann weiter im Camp an andere Menschen. Und so kommt es, dass dann nach wie weiter, immer weiter unsere Nummer durchgegeben wird und die Geflüchteten schicken uns dann eine WhatsApp-Nachricht und WhatsApp haben alle da. Man hat auch in dem Kulturzentrum hier, in dem Samos Volunteers, im Alpha, so heißt das, hat man WLAN und glücklicherweise sind die meisten Einwohner des Camps im Besitz eines Mobiltelefons oder zumindest Freunde sind im Besitz eines Telefons und können dann Termine mit uns vereinbaren. Und dann ist es so, dass wir uns dann vor dem Alpha treffen, also vor diesem Kulturzentrum, und dann von dort aus in, jetzt mittlerweile seit einer Woche haben wir sogar ein eigenes Büro ein paar Straßen weiter von dieser Kultureinrichtung und können dann die Geflüchteten dort beraten.
Das bedeutet, gibt es Workshops, wo mehrere Geflüchtete teilnehmen können und Vorträge und dann danach wird Einzeltermine vereinbart und dann direkte Beratung wird geleistet. Was beinhaltet eure Beratung überhaupt?
Unsere Beratung beinhaltet in erster Linie, also das ist sozusagen die Haupttätigkeit, die Vorbereitung auf die Anhörung, also auf dieses Erstinterview, was die haben, in welchem geprüft wird, ob sie Asyl, also ob sie Fluchtgründe haben, in dem eben auch geprüft wird, leider, und darauf müssen wir sie insbesondere vorbereiten, wie der Fluchtweg war und wie viel Zeit sie in der Türkei verbracht haben. Und das liegt eben daran, dass es 2016 ja den EU-Türkei-Deal, also dieses EU-Türkei-Abkommen gab und die Menschen mittlerweile schneller, also die Mauern der Europäischen Union wurden hochgezogen, die Menschen, die Geflüchteten, sollen einfach schneller in die Türkei abgeschoben werden können, sodass man, bevor man überhaupt dazu kommt, die Menschen zu fragen, was ihre Fluchtgründe sind, weshalb sie ihre Heimat verlassen haben, fragt man sie, wie lange sie sich in der Türkei aufgehalten haben, und man fragt sie nicht unbedingt, welche Gründe es gibt, die dagegen sprechen, dass man sie wieder abschiebt in die Türkei. Genau darauf wollen wir sie zum Beispiel unter anderem vorbereiten, nämlich, dass sie in der Türkei keine Sicherheit haben, insbesondere wenn sie als schwarzafrikanische Menschen unterwegs sind, dort aufs Schlimmste diskriminiert werden, rassistischen Bemerkungen, rassistischen Behandlungen und so weiter unterworfen sind. Und zweiter Aspekt, also das würde zum Aspekt der Sicherheit gehören, zweiter Aspekt, gar keine Konnektivität, also gar keine Verbindung zur Türkei haben. Also sprich, sie haben da keine Familie, sie sprechen die Sprache nicht, sie waren vielleicht wirklich nur ganz kurz da und sind dann weiter nach Griechenland gekommen. Also das ist zum Beispiel, wenn es um die Vorbereitung für die Anhörung geht, macht das einen ganz, ganz großen Teil aus, dass man quasi die Zeit in der Türkei bespricht und sie auch darauf vorbereitet, dass in der Anhörung ganz konkret zur Türkei gefragt wird, weil man eben sie aufgrund des EU-Türkei-Deals so schnell wie möglich in die Türkei abschieben möchte. In einem zweiten Teil erst geht es dann darum zu erzählen, okay, was sind jetzt eigentlich ihre Fluchtgründe? Aus welchen Gründen haben sie ihre Heimat verlassen? Politische Gründe, Gründe des Geschlechts, also Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe, ethnische Zugehörigkeit und so weiter, religiöse Zugehörigkeit. Das wären dann noch die weiteren Gründe. Also das ist ein sehr, sehr großer Teil. Das ist die Anhörungsvorbereitung. Und dann gibt es aber auch Menschen, die erzählen zum Beispiel, Moment, ich bin zwar hier, aber ich habe Angehörige, nahe Angehörige, die schon in der Europäischen Union sind. Die sind in, weiß ich nicht, einem Land der Europäischen Union und ich möchte eine Familienzusammenführung mit denen. Das ist dann zum Beispiel nochmal eine etwas abgeänderte Form der Anhörung, die dann erfolgt. Das wird dann alles viel kürzer sein und dann wird eine Verbindung zu der Person in dem europäischen Staat hergestellt und eben dann muss halt eine Kooperation mit Deutschland stattfinden, damit man einfacher sozusagen in die in das jeweilige Land der Europäischen Union zu der Familie kann. Aber es gibt auch daneben, um ehrlich zu sein, gibt es viele Menschen, die gar nicht vielleicht groß auf die Anhörung vorbereitet werden müssen. Sie haben ihre Anhörung bereits gehabt, aber sie sind zum Beispiel seit 10 Monaten in diesem Camp und haben noch keine Antwort. Das heißt, seit 10 Monaten sind sie, und wenn sie Pech haben, mit einer sogenannten Closed Card, also einer geschlossenen Karte, das heißt, sie dürfen Samos noch nicht mal verlassen. Sie sind wirklich eingesperrt auf dieser Insel und haben aber zum Beispiel ganz erhebliche medizinische Belange, die behandelt werden müssen, die aber von dem einen Krankenhaus, das es auf der Insel Samos gibt, überhaupt nicht hinreichend behandelt werden können. Das heißt, da müssen wir dann schauen, dass wir sie vermitteln an vielleicht Ärzte, an ärztliche Organisationen auch auf der Insel, die dann einen Bericht fertigstellen können, den wir dann wiederum weiterleiten an das griechische BAMF, dass das sozusagen weiter dann dem weiter nachgeht und der Person vielleicht, auch wenn sie nicht so schnell eine Beantwortung der Anhörung gibt, eine offene Karte dieser Person, also eine offene Aufenthaltskarte gibt, damit die Person überhaupt mal nach Athen kann, um sich dort behandeln zu lassen. Also das sind so ungefähr die Themenbereiche. Ich könnte jetzt ziemlich lange weitererzählen, aber das sind so die drei großen Themenbereiche, auf die wir die Geflüchteten vorbereiten.
Und wie viele Menschen haben eine Gelegenheit bekommen, solche Restbeistand zu bekommen?
Also wenn ich unsere Case-List mir anschaue, die mir ja jetzt bis vor ein paar Tagen noch vorlag, sind es seit ja, seit Februar über 500, fast schon 600 Personen, die von uns konkret im Rahmen eines wirklich Falles näher beraten wurden. Also es kann sein, dass die sozusagen die eigentliche Ziffer noch höher liegt. Menschen, die beraten wurden, die wir jetzt aber nicht weiter in unsere Fallliste aufgenommen haben, weil sich das vielleicht durch eine Beratung erledigt hat oder so. Das kann durchaus sein. Aber das sind so um die 500 bis 600 Personen. Und wie gesagt, also es finden einmal, beziehungsweise für jede Sprache einmal pro Woche, aber also für jede stärker vertretene Sprache einmal pro Woche, aber generell 2 bis 3 Mal pro Woche Workshops statt, wo eben auch Personen hinkommen, die sich das anhören, die vielleicht dann gar keine Beratung später in Anspruch nehmen. Also es kann durchaus sein, dass man dann noch mehr Personen als das auch erreicht. Aber das macht uns natürlich auch deutlich, dass es so viele Menschen gibt, die wir noch nicht erreichen, die dadurch nicht erreicht werden. Und das sind Personen, die vielleicht auf dem Camp sind, die einfach das Camp nicht verlassen. Insbesondere sind das meistens Frauen und die Kinder. Denn auch, man muss sich das ja vorstellen, wie eine Kleinstadt in einer Kleinstadt. Weil die Stadt Vati selbst hat auch eine Einwohnerzahl, ich glaube von 3.112 oder sowas Einwohner. Und in dem Camp leben auch fast 3.000 Einwohner. Und das verdeutlicht auch wieder, was für ein seltsames Nebeneinander das eigentlich ist. Und ich sage deshalb nebeneinander, weil sich das nicht mischt. Also weil die Anwohner von Samos größtenteils, also ich könnte fast sagen bis zu 90-95%, sehr, sehr feindselig den Menschen aus dem Camp gegenüber eingestellt sind. Und beispielsweise die Personen aus dem Camp nicht in den Cafés sitzen dürfen, nicht in den Cafés auf Toilette gehen dürfen, selbst wenn sie schon im Café sitzen. Also das haben wir sogar selber mit eigenen Augen erlebt. Dann zum Beispiel die Fitnesseinrichtungen, irgendwelche Fitnessstudios in der Stadt nicht benutzen dürfen. Da heißt es dann ausdrücklich ja, die Personen aus dem Camp dürfen nicht das Fitnessstudio benutzen. Und das ist wirklich eine Form der Diskriminierung, die eklatant ist und wirklich es einen extrem erstaunt, dass das in der sogenannten Europäischen Union so stattfindet.
Ja, das kann man auch Menschen dort, die von Tourismus leben, auch verstehen, wenn so viele Menschen dort kommen und so viele Notlage haben, dass die auch durcheinander sind. Das ist Schuld von Gesamtkapitalismus, dass dieser Druck jetzt genau auf eine Insel kommt und auf Menschen dorthin und andere europäische Länder abweichen von Gesamtproblem und wollen gar nicht das sehen. Gut, ich wollte auch ein paar Fragen über die Situation dort, was du erlebt hast und beobachtet hast, außer eure Sachen, die ihr dort macht. Zum Beispiel, aus welchen Ländern und Nationalitäten sind die meisten Geflüchtete dort? Es ist anders als zum Beispiel Italien, wo aus Libyen und aus Sudan und andere afrikanische Länder kommen. Hier ist etwas anders als dort, ja?
Ja, also es ist tatsächlich sehr gemischt. Es sind viele, viele, die aus den arabischsprachigen, also aus dem Nahen Osten sozusagen kommen tatsächlich, also die Anzahl der Menschen, die aus dem Irak flüchten, die aus Syrien flüchten, sogenannte Palästina eben auch flüchten, ist sehr, sehr hoch. Aber genauso aus Afghanistan, aus dem Iran und aber auch aus den afrikanischen Staaten, also aus westafrikanischen Staaten, ist die Anzahl sehr hoch. Also aus Kamerun, aus Äthiopien, Eritrea genauso, also Ostafrika werden wir dann. In Italien ist ja die Situation so, die aus Libyen kommen, das sind ja meistens auch Personen, die aus den westafrikanischen Staaten, die fliehen ja meistens über Libyen. Also das ist ja so die Route einfach, dass sie über Libyen kommen. Bedauerlicherweise werden sie dann in Libyen wirklich 1-2 Jahre teilweise festgehalten in diesen furchtbaren Detention Camps und die Frauen werden Opfer von Menschenhandel. Das ist eine ganz, ganz typische Entwicklung, insbesondere auch jetzt für die Frauen, die aus den westafrikanischen Ländern kommen. Nigeria, wie gesagt, Kamerun. die sind wirklich, wirklich am häufigsten Opfer von Menschenhandel, Prostitution und so weiter. Und nicht nur in ihren Heimatländern oder eben in Libyen, sondern auch durchaus in der Türkei. Mhm. Und ich fand es auch besonders, also ich als Person, die jetzt iranische Wurzeln hat oder im Iran geboren ist jedenfalls, ich fand es hat mich fassungslos gemacht auch, dass viele der Frauen aus Kamerun über den Iran flüchten und dass sie tatsächlich im Iran auch als Sklavinnen gehalten werden
und missbraucht wurde.
Und auch ganz, ganz heftig missbraucht worden sind. Also da haben wir einige Fälle von gehört. Das war wirklich erschütterlich, aber nicht nur aus Kamerun. Also man hört, dass wirklich die am meisten vulnerable Gruppe nach wie vor wirklich die Frauen sind, die doppelt benachteiligt sind. Also einmal in ihrem Geschlecht und einmal in ihrer Herkunft. Und das wird einem einfach auch nochmal hier bewusst. Und aber genau, was die Herkunftsländer angeht, sind es die genannten, ne? Also viele aus Afghanistan, Iran, aber auch Irak, Syrien, Kamerun, genau.
Und wie ist die Lage der geflüchteten Frauen dort vor Ort? Mit Kinder und ohne Kinder?
Also viele der geflüchteten Frauen sind tatsächlich entweder im Familienverband oder ganz alleine unterwegs. Also es gibt nur ganz wenige, zumindest zu denen wir Zugang hatten, die alleine mit Kindern unterwegs sind. Es gibt einige, die haben vielleicht dann hier auch ihr Kind bekommen oder ihre Kinder bekommen. Weil, wie gesagt, also die Menschen verbringen ja in der Regel 1 bis 2 Jahre in diesem Camp durchaus. Also es ist passiert. Es gibt auch viele, die haben eine Anerkennung und sind immer noch auf dem Camp, weil es keine Möglichkeiten gibt, dass sie so schnell verlegt werden. Die Situation ist katastrophal. Also die Situation wurde auch zum Beispiel von einer iranischen Frau beschrieben, als man ist unter Wölfen. Und auch von einer kurdischen Familie beschrieben, ich denke, das macht es auch sehr gut deutlich, das ist eine Familie, die haben 2 minderjährige Kinder und 2 volljährige Mädchen, sodass leider die Verfahren getrennt wurden. Also die volljährigen Mädchen haben eine eigene Anhörung gehabt und die restliche Familie hatte eine getrennte Anhörung. Die restliche Familie hat jetzt so eine offene Karte bekommen, weil die Mutter eine Herzkrankheit hat und weil das jüngere Kind eine Schussverletzung hat an der Schulter. Das heißt, die Familie, also der Rest der Familie, die eine offene Karte hat, kann nach Athen und kann dort sich behandeln lassen im Krankenhaus. Aber das würde bedeuten, dass die beiden volljährigen Geschwistern im Camp bleiben müssten alleine. Und die Mutter, die waren nämlich auch vorletzte Woche bei mir in der Beratung, und die Mutter meinte, das wollen wir nicht. Also wir werden unter keinen Umständen unsere Töchter alleine in diesem Camp lassen. Dann sind sie nur gefundenes Fressen für alle Männer. Und entweder bekommen wir alle eine offene Karte sozusagen und können das Camp verlassen, oder ich gehe nicht. Also ich riskiere meine eigene Gesundheit dafür, dass ich eben mit meinen Töchtern zusammen bin. Und ich denke, das macht wirklich deutlich, wie die Situation für alleinstehende Frauen in dem Camp ist.
Ja, es gibt viele Fragen, dass ich stellen kann, jetzt aber leider unsere Zeit ist knapp. Aber jetzt am Ende möchte ich gerne, dass du deine Erwartung und eure Vereinserwartung von Öffentlichkeit und auch von Politik äußerst.
Ja, das ist im Grunde eigentlich ganz einfach. Ich glaube nur, dass die Umsetzung vielleicht nicht ganz einfach ist, aber ich glaube daran, dass es wichtig ist, da das Wort an die Öffentlichkeit zu richten, dass es wichtig ist, über diese Zustände öffentlich noch weiter zu sprechen. Also insbesondere für mich als Rechtsanwältin war es unglaublich wichtig, die aktuelle Situation dort mit eigenen Augen zu sehen und zu sehen, was in der Europäischen Union passiert und was hingenommen wird. Denn das Camp wurde schon des Öfteren von der Kommission besucht. Man ist sich über die Zustände im Camp sehr wohl bewusst. Das heißt, die Stimmen der Öffentlichkeit müssen lauter werden. Gleichzeitig muss natürlich die Rechtsberatung irgendwie weiter gewährleistet werden. Problematisch an der ganzen Sache ist, dass die Refugee Law Clinic Berlin in ihrem Projekt auf Samos bislang nur durch private Spenden finanziert wurde, in Höhe von ca. 4.000-4.500 €. Diese Spenden werden dazu genutzt, die Unterkunft für die DolmetscherInnen und die BeraterInnen aus Deutschland und eben aus anderen Ländern, die für die Refugee Law Clinic Berlin anreisen, zu gewährleisten. Also im Grunde wird davon die Miete bezahlt. Da wir aber zurzeit, was gerade die dolmetschenden Personen angeht, insbesondere auf Personen aus dem Camp sogar angewiesen sind, dass die uns beim Dolmetschen helfen, aber unter keinen Umständen die eigentlich weiter beanspruchen wollen, weil die selbst einfach so traumatische Erlebnisse hatten, dass es wirklich schwierig ist, für uns auch sie in den ganzen anderen Verfahren heranzuziehen. Also es ist wirklich kaum zumutbar, sind wir auf Spenden angewiesen. Also wir sind tatsächlich, ja, das Projekt kann jetzt gerade noch bis Ende des Jahres finanziert werden, so wie es aussieht. Aber wenn wir wirklich vereidigte professionelle DolmetscherInnen finanzieren wollen, die vor Ort tätig werden und auch koordinierende Personen, die vor Ort tätig werden, dann bedarf es einfach zumindest finanzieller Mittel, damit man die Unterkunft sichern kann und damit man vielleicht den Personen irgendwie noch den Flug wenigstens zahlen kann, wenn sie schon gar keine Aufwandsentschädigung bekommen. Und
wie können Interessierte mit euch Kontakt nehmen?
Ja, das ist ganz einfach möglich, entweder durch Besuch der Seite, also Refugee Law Clinic Berlin. Wenn man das googelt, kommt man eigentlich direkt schon auf die Seite, die dann lautet www.rlc-berlin.org. Und wenn man dann / Samos noch dahinter hängt, dann kommt man speziell auch auf das Projekt auf Samos. Und per E-Mail kann man auch Kontakt herstellen, und zwar ist das dann info.samos@rlc-berlin.org. Und da sind dann auf der Internetseite auch die Spendendaten angegeben. Das wäre ganz wunderbar und würde vom Verein wirklich extrem geschätzt werden, wenn jede Person, so viel es ihr ihnen möglich ist, einfach für dieses extrem wichtige und gehaltvolle Projekt spenden könnte, damit einfach diese Arbeit vor Ort fortgesetzt werden kann. Denn wenn wir sie nicht fortsetzen, wird sie derzeit von keiner anderen Organisation fortgesetzt.
Ja, diese Informationen bringen wir auf Podcast auch. Danach, diese Interview auch, kann im Podcast gehört werden. Armara Naripur, vielen Dank für die Informationen über die Refugee Law Clinic Berlin und eure Arbeit auf Samos. Ich wünsche euch viel Erfolg.
Dankeschön. Vielen Dank für das nette Gespräch.